Letzte Woche wurde zum ersten Mal ein Bild von einem schwarzen Loch veröffentlicht. So hat es ausgeschaut, wenn man der Presse glauben darf, und ich denke, das dürfen wir. Schwarze Löcher sind erstorbene Sonnen, deren Masse auf ein Minimum zusammengeschrumpft ist, wo alle Materie, wie wir sie kennen, aufhört zu existieren, wo wir keine Worte mehr dafür finden, wo man von Singularitäten redet. Massen mit einer so gewaltigen Anziehungskraft, dass alles, was sich ihnen nähert, verschluckt wird, weg ist. Wenn wir in die Nähe kommen würden, wir werden nicht größer wie ein Atom. Wahrscheinlich würden wir alle zusammen in ein Atom passen. So würden wir zusammengeschrumpft sein. Alles hört auf. Raum, Zeit, nichts existiert in diesem Loch mehr. Selbst das Licht, was sich diesem Loch nähert, verschwindet und kommt nicht mehr zurück. Deshalb kann man schwarze Löcher nicht sehen. Man sieht nur ein Black Hole, also ein schwarzes Loch, wo nichts ist. Und rundherum Sterne, Sonnen, die angezogen sind, die sich um dieses schwarze Loch sammeln und im Begriff stehen, in diesem schwarzen Loch zu verschwinden. Obwohl niemand in ein schwarzes Loch hineinschauen kann, ist es nun erstmals gelungen, ein Bild von solch einem schwarzen Loch zu haben. Es ist vor 2 Jahren aufgenommen worden von einer Raumsonde und man hat so lange gebraucht, es auszuwerten und zu entwickeln und zu verarbeiten, dass man es erst jetzt veröffentlicht hat. Weiß einer, was dieses Bild gekostet hat? 14,4 Millionen Euro hat dieses Bild an Investitionen verschlungen. Auch ein schwarzes Loch. Warum investiert man so viel in ein Foto? Ich weiß nicht, ob es noch ein teureres Foto gibt. Man erhofft sich von diesem Foto Erkenntnisse auf die Grundfragen der Menschheit. Wo kommen wir her? Wer sind wir und wo gehen wir hin? Und tatsächlich hat dieses Foto einiges mit diesen Fragen zu tun. Wir feiern heute Karfreitag, den Tag, an dem wir uns an den Tod unseres Herrn Jesus Christus erinnern. Das wichtigste und stärkste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. An jenem Tag vor 2000 Jahren ging der Mensch gewordene Sohn Gottes in das Gericht Gottes, die Sünde und Schuld der ganzen Menschheit tragend, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen Frieden mit Gott finden können. Es war ein unglaubliches Ereignis, ein Ereignis von unglaublicher Tragweite. Und es erinnert mich sehr stark an solch ein schwarzes Loch. Etwas, was unglaubliche Kräfte hat, was so gewaltig ist und wo man doch nicht hineinschauen kann. Und es ergründen kann. Ja, wo Gott selbst scheinbar seine Hand über dieses Geschehen legt und Finsternis da ist. Finsternis, die dadurch auftrat, dass die Sonne ihren Schein verlor. Du hast eben schon davon erzählt. Täuschen wir uns nicht, dass die Sonne damals vor 2000 Jahren auf Golgatha ihren Schein verloren hat, hat nichts mit einer normalen Sonnenfinsternis zu tun, wie manche klugen Leute uns meinen zu erklären. Wisst ihr, warum nicht? Eine Sonnenfinsternis dauert nie länger wie 1,5 Stunden. Dafür ist der Mond zu klein. Und sie tritt auch nicht auf, wenn Vollmond ist, wie zur Zeit des Passahs. Hier hatte Gott seine Hand im Spiel. Es scheint mir wirklich so, als würde Gott über dieses Ereignis, was unser Herr Jesus erlebt hat am Kreuz, seine Hand legen, um es vor unseren direkten Blicken zu schützen. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht könnten wir es gar nicht ertragen. Aber vielleicht würden wir auch Dinge sagen, die ungebührlich sind. Aber wenn wir genau hinschauen, dann können wir am Rand des Geschehens, dort am Kreuz, einiges entdecken. Einige Lichter sehen, wie diesen Sonnenkranz, der um diese schwarzen Löcher ist. Wir können etwas erahnen und spüren von dieser Wirkung, die dieser dunkle Moment in der Menschheitsgeschichte auf uns hat. Und wir bekommen Antwort auf die wichtigsten Fragen, die die Menschheitsgeschichte wirklich hat. Nämlich die Frage: Wer ist Gott? Was will er von mir? Und wie kann ich ihm gefallen? Ähnlich wie bei einem schwarzen Loch werden wir hier auf Erden niemals Gottes Wesen bis ins Letzte ergründen können. Wir werden niemals ergründen können, was wirklich dort am Kreuz geschehen ist. Weil niemand von uns kann jemals in Gottes Angesicht schauen und am Leben bleiben. Aber dieses Geschehen am Kreuz offenbart doch einige grundlegende Wahrheiten über sein Wort, über sich selbst, über uns und über seine Gedanken über uns. Diese Gedanken werden unterstrichen durch die anderen Aussagen der Bibel, die nicht gerade von Golgatha handeln und helfen uns, das, was dort am Kreuz geschehen ist, zu verstehen. Ich möchte mit uns 9 Verse aus Matthäus 27 lesen, die von diesen dunklen Stunden am Kreuz handeln. Schlagen wir auf Matthäus 27, die Verse 45 bis 54. Matthäus 27, 45 bis 54. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Das ist die Zeit auf unserer Uhr von 12 bis 3 Uhr nachmittags. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lem sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der Entschlafenen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel Die dunkelste Stunde und die Geburtsstunde des Lichts. Wie bereits gesagt, auch wenn Gott Finsternis über die drei entscheidenden Stunden am Kreuz breitete, in denen Jesus im Gericht Gottes am Kreuz hing und das Gericht über die Sünde erduldete, so können wir doch einige Wahrheiten, die prägend für unser Wissen über das Wesen Gottes und seine Gedanken über uns aus diesem Geschehen sehen. Ich möchte vier Punkte heute Morgen herausgreifen, wobei ich nur den ersten sehr schwerpunktmäßig anschauen werde, die anderen nur kurz ausführen. Das erste, die erste Wahrheit, die wir finden, ist, was Jesus am Kreuz gelitten hat, nämlich, dass er ausrufen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war im Gericht Gottes von Gott verlassen. Das zweite, was wir sehen, ist der zweite Ausruf. Und wenn wir in die anderen Evangelien reinschauen, dann sehen wir, er hat ausgerufen: Es ist vollbracht. Unmittelbar nachdem er dann gestorben ist, sehen wir, dass es Menschen gibt, die tot waren und anschließend wieder lebendig durch Jerusalem laufen. Nicht alle, aber einige Tote stehen auf und laufen durch Jerusalem. Und das vierte ist, Menschen müssen Farbe bekennen. Der Hauptmann am Kreuz. Bevor wir uns Gedanken über das machen, noch einmal der Hinweis: Was wir heute Morgen anschauen, ist immer nur Stückwerk. Wir schauen in etwas, über das Gott bildlich Finsternis gelegt hat, so wie ein schwarzes Loch. Und dennoch ahnen wir etwas von dem, was Gott uns mitteilen möchte. Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen. Aber es bleibt Stückwerk. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Wir werden nie völlig ergründen, was unser Herr Jesus erlitten hat. Und wir sollten den äußersten Respekt dafür bewahren. Erinnern wir uns an 1. Johannes 3, Vers 2. Da schreibt Johannes: Geliebte, wir sind Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ich glaube, dann wird vieles deutlicher. Was uns undeutlich ist, wollen wir bis dahin einfach im Glauben annehmen. Zum ersten Punkt: Jesus wurde am Kreuz von Gott verlassen. Von Gott verlassen zu sein, das ist schon ein Fakt, den können wir uns als Menschen gar nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich es sein muss, wenn meine Frau mich verlassen wird. Und selbst damit habe ich sicher noch Probleme. Wenn es wirklich so weit käme, was ich nie hoffe, würde ich mich trotzdem noch wundern. Aber wenn man von Gott verlassen wird, das können wir uns nicht vorstellen. Auch wenn wir als Sünder von Natur aus getrennt sind von Gott und so leben müssen, merken wir schon bereits, das ist etwas Schlimmes, denn unser Leben getrennt von Gott führt dazu, dass wir sterben müssen. Aber trotzdem leben wir ein Leben in Trennung von Gott und er ist der Erhalter des Universums. Er ist unser Erhalter. Er wendet jeden Morgen seine Gnade und Barmherzigkeit zu uns zu. Wir leben in der Sonne seiner Güte und Freundlichkeit, obwohl Sünder getrennt sind von Gott. Aber was geschieht, wenn Gott sich so gänzlich zurückzieht, sich abwendet und komplett nicht mehr für uns da sein würde? Das hat nur einer erfahren, nämlich unser Herr Jesus am Kreuz in diesen 3 Stunden der Finsternis, bis er ausrufen konnte, es ist vollbracht. Ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass das selbst eine Gnade ist, dass Gott diese Zeit, wo er sich von seinem Sohn abwenden muss, so begrenzt hat auf 3 Stunden. Ich wage nicht mehr dazu zu sagen, aber es muss etwas Furchtbares sein. Alle Ausschmückungen, was in diesen 3 Stunden geschehen ist, mit dem Herrn Jesus, der selbst Gott und Mensch war, sind nur Spekulationen. Aber unser Herr Jesus hat so sehr unter diesem Zustand gelitten, dass er diese Frage ausrief: Warum hast du mich verlassen? Warum? Ja, es klingt sicher auch ein klein wenig ein Missverständnis oder eine Anklage darin. Bei allem Respekt, versteht mich nicht falsch, aber der Jesus muss sich doch daran erinnert haben, dass Gott selbst gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn. Jesus wusste alles, was ihn betreffen würde. Er wusste, was auf ihn zukam. So hat er es in Johannes 13, Vers 1 gesagt, als er wusste, dass er zum Vater gehen würde, liebte er seine Jünger bis ans Ende. Oder in Lukas 9, Vers 22, da sagt er, er wusste, dass er vieles leiden musste und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten getötet und am 3. Tag wieder auferweckt werden würde. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und dennoch ist plötzlich in seinem Herzen diese Frage: Warum? Warum muss ich von Gott verlassen werden? Er hat nur 7 Worte am Kreuz geredet. 7 Dinge, die ihm so wichtig waren, dass er sie zum Ausdruck gebracht hat. Und eine davon an zentraler Stelle ist diese Frage: Warum von Gott verlassen? Obwohl es so eine zentrale Frage ist, gibt unser Bericht uns keine Antwort. Wie lautet diese Frage, die Antwort auf diese Frage? Auch wenn Gott an dieser Stelle die Antwort nicht niederschreibt, gibt es doch im Umfeld dieses Geschehens einige Hinweise darauf, warum Gott sich von seinem Sohn abwenden müsste. Auf dem Herrn Jesus lag, als er dort am Kreuz hing, die Sünde der ganzen Welt. Das hatte bereits Johannes der Täufer gesagt, als der Jesus über die Erde ging. Da hat er auf ihn gedeutet, als er ihn zu sich kommen sieht und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, was die Sünde der Welt trägt. Johannes 1, Vers 29. Vielleicht hat Johannes sich an die Worte des Propheten Jesaja erinnert, der über Jesus im 53. Kapitel, Vers 4 und folgende gesagt hatte: Jedoch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen unserer aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, tat er seinen Mund nicht auf. Und dann Vers 11. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Größen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass seine Seele er ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen oder die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Auch Paulus führt diesen Gedanken, dass Jesus die Sünden getragen hat, in seinen Büchern und Briefen oft aus. Denken wir an den Römerbrief, Kapitel 5, Kolosser 1, 1. Thessalonicher 5, um nur einige Passagen zu nennen. Jesus Christus, Gott Sohn selbst, lädt die Sünde der ganzen Welt, der ganzen Menschheit auf sich selbst. Wie muss Gott reagieren? Wie muss Gott reagieren? Warum muss er sich abwenden? Könnte er nicht einfach seiner Liebe freien Lauf geben und sich daran erinnern, wen er vor sich hat? Seinen geliebten Sohn, von dem er bei der Taufe noch gesagt hatte: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nicht das schwarze Schaf der Familie, nicht den, den man gerne vorm Besuch versteckt und sagt, den wollen wir jetzt nicht vorzeigen. Nein, den geliebten Sohn, an dem er Wohlgefallen hatte. Er muss sich abwenden. Warum? Weil Gott, ich sage das mit allem Respekt, nicht nur Liebe ist und nicht nur Barmherzigkeit. Gott ist zunächst und vor allem heilig. Wisst ihr, wenn die Bibel uns etwas Wichtiges mitteilen will, dann sagt sie: Siehe oder wahrlich, das würde so viel heißen wie heute, Amen. Und dann kommt etwas Wichtiges. Wenn etwas ganz Wichtiges kommt, dann sagt sie: Wahrlich, wahrlich, wahrlich. oder siehe, siehe. Aber nur zweimal wird an drei oder zwei Dinge sind der Bibel so wichtig, dass sie dreimal wiederholt werden. Zwei Dinge. Das eine ist: heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, in Jesaja 6, Vers 3, und in Offenbarung 4, Vers 8 wiederholen das die vier lebendigen Wesen im Himmel. Und das zweite ist das Wehe, Wehe, Wehe über Menschen, die auf der Erde wohnen, wenn Gottes Gerichte hereinbrechen. Offenbarung 8, Vers 13. Gottes Heiligkeit ist eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. An keiner Stelle sagt die Bibel, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe. Er ist die Liebe, ja. Er sagt auch nicht, Gott ist barmherzig, 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 obwohl er barmherzig ist. Und ich möchte mit keinem dieser Aussagen Gottes Liebe und Barmherzigkeit schmälern. Wir leben aus dieser Liebe und dieser Barmherzigkeit und sie ist unfassbar groß. Aber Gottes Heiligkeit ist etwas Elementares in seinem Wesen. Wir wissen, dass seine Liebe ihn trieb, seinen Sohn hinzugeben. Seine Barmherzigkeit trieb ihn, das Verlorene zu suchen und zu finden. Ich möchte einen ganz schwachen Vergleich anstellen. Ich liebe meine Frau. Und trotzdem brauchte ich nie bisher so einen Preis zahlen, dass ich mein Leben lassen musste. Oder mein irgendwas hingeben. Warum? Weil meine Frau und ich zusammenkommen können. Weil unser Wesen gleichartig ist. Aber Gottes Wesen ist heilig. Und das steht im Widerspruch zu dem, dass er zu sündigen Wesen Liebe ausleben kann. Seine Liebe ist da, aber seine Heiligkeit ebenfalls. Er kann nicht um der Liebe willen einfach ein Auge zudrücken. Seine Heiligkeit ist Ausdruck seiner Gottheit, denn Heiligkeit bedeutet nicht nur Reinheit, nicht nur Sündlosigkeit und Vollkommenheit, sondern es bedeutet zunächst einmal andersartig, von ganz anderer Art oder abgetrennt sein oder etwas, was es in der Natur gar nicht gibt, was darüber hinausgehoben ist. Dieses Wort heilig bedeutet im eigentlichen Wortsinn schneiden oder trennen. Dabei geht es nicht darum, einfach etwas abzuschneiden und beiseite zu legen oder abzutrennen und auf Seite zu legen, sondern es geht darum, etwas herauszunehmen und für einen besonderen Zweck beiseite zu legen. Es zu heiligen für etwas, es aus der Menge herauszuheben, etwas über das andere zu stellen. Ja, mit allem Respekt, göttlich zu sein. Gott ist nicht nur ein besonders guter, ein sündloser, ein heiliger. Nein, er steht unendlich weit über uns in seiner Heiligkeit. Er ist völlig anderer Natur. Sünde kann in seiner Nähe niemals sein. Wenn wir Gott seiner Heiligkeit berauben, dann wäre er nichts anderes als ein Star. Einer, der toll ist, aber niemals Gott. Gott ohne Heiligkeit geht nicht. Und jetzt stellen wir uns die Situation auf Golgatha vor. Am Kreuz hängt der Sohn Gottes, in Anführungsstrichen oder in Klammern, ein Teil Gottes selbst, Klammer zu, mit Sünde beladen, im Gerichtssaal vor einem reinen, heiligen Gott. Und er trägt das Urteil für Sünde, Gottverlassenheit. Gottverlassenheit. Für dich und mich mag dieses Wort vielleicht gar nicht so schlimm sein und uns tun vielleicht die dicken Nägel, die in seinen Handgelenken stecken, viel mehr weh. Aber wir ahnen etwas, was dieses Verlassensein von Gott für 3 Stunden, für den Jesus bedeuten mussten. Das Schlimmste, was jemals irgendeiner ertragen musste. Es ist alles, was die Bibel uns über diese 3 Stunden der Finsternis mitteilt. Über das Gericht, durch das unser Herr Jesus selbst an unserer Stelle ging. Gott verlassen. Es ist der schlimmste Ausdruck, den es auf der Erde gibt. Es ist das Schlimmste, was passieren kann. Es ist wahrer Tod. Mehr als nur, entschuldigt meinen Ausdruck, in Anführungsstrichen, ein bisschen Herztod oder ein bisschen Hirntod. Gottverlassenheit ist echter Tod. Gottes Heiligkeit, seine Göttlichkeit fordert den Tod für Sünde. Erinnern wir uns an Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Als der Jesus, der reine, heilige Sohn Gottes, Mensch geworden, diesen Lohn für deine und meine Sünde getragen hat, musste er Gottverlassenheit aushalten. Und als er diese Gottverlassenheit ertragen hat, konnte er ausrufen: Es ist vollbracht. Es ist nur ein ganz schwaches Ahnen, was unser Herr mit unserer Schuld beladen vor einem heiligen Gott im Gericht erleiden musste. Aber sein Ausruf des Verlassenseins von seinem heiligen Vater trägt doch etwas von der Heiligkeit Gottes durch diese Finsternis, die auf diesem Geschehen liegt, hindurch in unsere Gegenwart. Vergessen wir nie Gottes Heiligkeit angesichts der Gnade, in der wir durch den Stellvertretertod Jesu leben dürfen. Sproul schreibt in seinem Buch Die Heiligkeit Gottes auf Seite 211, das Denken vieler Menschen geht etwa in folgende Richtung. Falls es überhaupt einen Gott gibt, ist er bestimmt nicht heilig. Wenn er aber doch heilig sein sollte, dann wird er sicher nicht gerecht sein. Wenn er aber dann doch heilig und gerecht sein sollte, braucht man ihn doch dennoch nicht zu fürchten, denn seine Liebe und Barmherzigkeit sind doch größer als seine heilige Gerechtigkeit, oder? Das Erleben Jesu am Kreuz zeigt eine ganz andere Wahrheit. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Er muss Sünde richten, selbst an dem, wo seine Liebe das Größte war, sein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Er muss in jedem Fall ausnahmslos Sünde richten. Alles andere wäre ein Aufgeben seiner Göttlichkeit, seiner Heiligkeit und damit völlig unmöglich. Aber die 3 Stunden der Finsternis gingen mit einem weiteren Aufruf Jesu zu Ende. Es ist vollbracht. Damit zum 2. Punkt. Was war vollbracht? Auch hierüber schweigt der direkte Bericht des Geschehens. Aber wie der Rand um ein schwarzes Loch leuchtet, so leuchtet der Sieg Jesu nach der Finsternis heraus. Die volle Tragweite dieses Satzes, es ist vollbracht, werden wir, wenn überhaupt, erst in der Ewigkeit ergründen können. Doch die Geschehnisse damals in Jerusalem lassen uns auch wieder ein wenig von dem ahnen, was geschrieben oder was dort geschehen ist. Und die Bibel unterstreicht unsere Ahnungen an anderen Stellen. Jesus hat das Gericht Gottes völlig für unsere Sünde getragen. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit ist völlig Genüge getan. Der Mensch, der ihm glaubt und die Stellvertretung Jesu im Gericht Gottes für sich im Glauben in Anspruch nimmt, wird völlig gerecht gesprochen und darf Gott seinen Vater nennen. Die Strafe ist bezahlt. Gottes Liebe und Barmherzigkeit begegnen uns, wenn wir dieses vollbracht für uns in Anspruch nehmen, uneingeschränkt, obwohl Gott heilig ist. Da Jesus in seinem Leiden und Sterben am Kreuz Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit vollkommen zufriedengestellt hat. Vollkommen vollbracht. Wenn etwas so Gewaltiges geschieht, dann werden Dinge auf den Kopf gestellt. Damit zum 3. Punkt. Heilige werden wieder lebendig. Ein Geschehen, was man schnell überliest, wenn es um die Kreuzigung geht. Aber das Erdbeben, der zerrissene Vorhang im Tempel, die offenen Gräber auf dem Friedhof und die durch die Stadt Jerusalem laufenden, doch bereits verstorbenen Heiligen waren nur ein kleiner Lichtschein von dem, was das Vollbrachte bewirken kann. Wie gewaltig das war, was dort unter dieser Decke der Finsternis geschehen ist. Es stellt die Naturgesetze außer Kraft, wie in einem schwarzen Loch Materie zusammenfällt und nicht mehr funktioniert, nicht mehr da ist, wie wir sie kennen. So ist in dieser Finsternis, unter dieser schwarzen Decke etwas geschehen, was alles, was wir als Erfahrungen haben, auf den Kopf stellt. Selbst der Tod ist besiegt und Gott schenkt unserem schwachen Glauben eine kleine Kostprobe der Herrlichkeit des Sieges, den unser Herr Jesus am Kreuz errungen hat. am dritten Tag nach dieser Finsternis wird ein weiterer Triumph sichtbar werden, nämlich dann, wenn er selbst von den Toten aufersteht und seinen Jüngern, seinen Gläubigen vorausgeht in den Himmel und sich zur Rechten Gottes setzen wird. Das ist der Triumph, der schon wesentlich mehr von dem offenbart, was dort am Kreuz errungen worden ist. Seit diesem Moment, seit unser Herr Jesus ausrufen konnte, es ist vollbracht, ist die Welt eine komplett andere. Eine Welt, in der der Tod nicht das Ende ist. Eine Welt, in der es bereits Menschen gibt, die Heilige sind und die echt leben. Soll ich euch was sagen? Ich kenne solche Heilige, die lebend um Land laufen. Die haben ewiges Leben. Ewiges Leben. So wie ihr Herr, den der Tod nicht halten konnte. Den letzten Punkt, den ich noch kurz vor uns stellen möchte. Menschen müssen Farbe bekennen. Das Geschehen am Kreuz hat erst dann Nutzen für Menschen, wenn sie es für sich in Anspruch nehmen. Seit diesen dunklen Stunden auf Golgatha müssen sich Menschen entscheiden, wie dieser Hauptmann damals unter dem Kreuz. Wer war Jesus wirklich? Was hat er getan? Für wen starb er dort? Starb er dort, weil er schuldig war oder weil er gerecht war? Wessen Sünde trägt er dort am Kreuz? Seine oder meine? Hat er dort am Kreuz, in dieser Finsternis, Gottes Heiligkeit an meiner Stelle erduldet? Die Antwort muss jeder selbst geben. Das Dümmste, was man machen kann, wäre das, was heute vielfältig gemacht wird und was Sproul in seinem Artikel zum Ausdruck gebracht hat, nämlich Gottes Heiligkeit zu verharmlosen, sie zu verniedlichen und seine Liebe und Barmherzigkeit zu missbrauchen. Ja, Gott ist heilig. Und Gott ist Liebe und Barmherzigkeit, aber niemals das eine auf Kosten des anderen. So wie Sünde Sünde bleibt und den Tod nach sich zieht, dürfen Menschen, die ihre Sünden bekennen, Vergebung in Anspruch nehmen und sich der Liebe und Barmherzigkeit Gottes sicher sein. Ich möchte schließen, nämlich noch einmal Römer 6, Vers 23 uns vor Augen stelle, weil es eine elementare Wirklichkeit ist und uns ein wenig verstehen lässt von dem, was am Kreuz geschehen ist, wie Gott ist, wie wir sind und wie er über uns denkt. Römer 6, Vers 23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.